Basis IELTS US Indonesia Certified oder ATNUR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 31. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm unserer Sprache. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursiah, Sri Unun, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien stärkt Zusammenarbeit mit Indien. Joko Widodo und Modi sind starke Endorser zur Steigerung der Besucherzahl indischer Touristen. Riamicha Triagudu und Jim Mattis erörterten Terrorismusbekämpfung in Hawaii. Yusuf Kala fordert Revision des Strafgesetzbuches, vor allem Artikel über die Beleidigung des Präsidenten. Inklusivität ist für die Entwicklung des indopazifischen Gebietes wichtig. Und nun zu den Einzelheiten. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat am Mittwoch, den 30. Mai dieses Jahres, den indonesischen Präsidenten Joko Widodo im Merdeka Palace in Jakarta getroffen. Modi wurde von einer Staatszeremonie begrüßt. Nach dem bilateralen Treffen mit Modi sagte Joko Widodo, dass Indonesien und Indien darin übereinstimmten, die strategische Partnerschaft zur strategischen umfassenden Partnerschaft zu entwickeln. Durch diese strategische umfassende Partnerschaft zeigte Joko Widodo optimistisch, dass die bilateralen Beziehungen beider Länder besser und stärker geworden seien.
Kekokohan hubungan ini tidak saja membawa keuntungan bagi masyarakat.
Die Stärkung dieser Beziehung bringt nicht nur Vorteile für die Leute beider Länder, sondern auch die Stabilität und den Wohlstand für die Region. Im Jahr 2019 werden Indonesien und Indien 70-jährige diplomatische Beziehungen feiern und verschiedene Aktivitäten durchführen, um unsere Gesellschaft näher zu bringen. Indonesien ist bereit, eine engere, bessere und stärkere Zusammenarbeit mit Indien durchzuführen. Inzwischen sagte Premierminister Modi, dass Indien und Indonesien eine grundlegende Zusammenarbeit von Indo-Pazifik etablieren müssten, da Indonesien und Indien zusammen mit anderen Ländern im Indo-Pazifischen Raum als strategische Partner Fudi Gewährleistung der Sicherheit in der maritimen Region verantwortlich sind. Das bilaterale Treffen zwischen der Delegation beider Länder ergaben verschiedene Kooperationen, wie unter anderem im Verteidigungsbereich, einschließlich der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, der Vereinbarungsrahmen der Regierungen Indonesiens und Indiens über die Zusammenarbeit bei der Erkundung und Nutzung von Weltraum für friedliche Zwecke und die Vereinbarung über technische Zusammenarbeit im Eisenbahnsektor zwischen den Verkehrsministerien beider Länder. Der indonesische Verteidigungsminister Yami Chatria Kudu hat am Dienstag, den 29. Mai, ein bilaterales Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen James Mattis in Hawaii, den USA, abgestattet. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 30. Mai dieses Jahres dient dieses Treffen dazu, das Engagement der strategischen Partnerschaft zwischen Indonesien und den USA zu stärken. Der Besuch von Yami Chatria Kudu in Hawaii dient dazu, die Einladung von Mattis zu erfüllen, um der Zeremonie der Übergabe des Befehlshabers des pazifischen amerikanischen Kommandos der sich zum Indo-Pazifischen Befehlshaber enden wird bei Chuwonen. Yami Chatria Kudu würdigt die Nachfrage und den Zusammenarbeitsrahmen beim Treffen. Dies übereinstimmt mit dem Engagement Indonesiens, um den Terrorismus weiter zu bekämpfen und die Kapazität zur Terrorismusbekämpfung mit verschiedenen Weisen zu bauen. Man hält den indonesischen Präsidenten Joko Widodo und den indischen Premierminister Narendra Modi als starke Endorser, das Interesse der indischen Touristen zum Besuch Indonesiens positiv beeinflussen werden. Das sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya am Mittwoch, den 30. Mai dieses Jahres, nachdem er Präsident Joko Widodo beim Besuch der indischen Drachenausstellung am National Monument Monas in Jakarta begleitete. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Arief Yahya, dass diese Ausstellung einer der Teile zur Begrüßung des Modis-Besuches in Indonesien sei, um die Freundschaft beider Länder zu stärken. Arief Yahya fufot, Indonesien setzte sich in diesem Jahr zum Ziel, die Besucherzahl der indischen Touristen 700.000 Personen zu erreichen. Dies bedeutet, dass Besucherzahl der Touristen aus Indien sich 30% im Vergleich zum Vorjahr steigen soll. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala fordert die Revision des Strafgesetzbuches KUHP, vor allem des Artikels über die Beleidigung des Präsidenten, die vom Parlament erörtert wird. Yusuf Kala sagte am Mittwoch, den 30. Mai dieses Jahres, dass diese Revision der Gesellschaften immer noch erlaube, den Präsidenten zu kritisieren. Wenn diese Kritiken auf die Beleidigung des Präsidenten gerichtet werden, könnten die Gesellschaften vor Gericht gebracht werden. Zuvor habe das Verfassungsgericht den Artikel über die Beleidigung des Präsidenten annulliert. Das Parlament füge aber diesen Artikel wieder in die Revision des Strafgesetzbuches ein. Yusuf Kala bewertet, dass die Revision dieses Gesetzbuches in dieser heutigen Lage wichtig sei, um erörtert zu werden. Respekt den Präsidenten, den Vizepräsidenten, wenn man ihn richtig kritisiert, ist es kein Problem. Wenn man aber den Präsidenten beleidigt, hat jedes Land eine solche Regel. Man kann nicht nur um Verzeihung bitten, es ist nicht gleich. Yusuf Kala erklärte weiter, dass die Revision des Strafgesetzbuches immer noch in vernünftigen Grenzen sei. Das Konzept Indo-Pacific ist ein Konzept der regionalen Entwicklung, das eine der Hauptquellen für Wirtschaftswachstum und Handels- und Industriezentrum der Welt werden soll. Zu diesem Zweck braucht man Inklusivität vor allem im Wirtschaftssektor, der den Beitritt verschiedener Länder ermöglicht. Das sagte der Leiter der Agentur für Politik und Strategieentwicklung des Indonesischen Außenministeriums, Siswo Pramono, am Mittwoch, den 30. Mai dieses Jahres in Jakarta.
Yeah, inclusiveness becomes important because if all the larger economy in the Pacific is combined into one, then we got
Inklusivität ist wichtig, denn wenn alle Länder mit der größten Wirtschaft in Indo-Pacific einigen, dann werden sie 44 Trillionen US-Dollar bringen und eine kombinierte Bruttoinlandsprodukt PDP schaffen. Während das globale Bruttoinlandsprodukt nur 80 Trillionen US-Dollar. Dies bedeutet, dass 65% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes in Indo-Pazifik liegt. Deshalb brauchen wir Inklusivität. Wenn wir China aus Indo-Pazifik verlieren, werden wir 11 Trillionen verlieren. Wenn wir die USA aus Indo-Pazifik verlieren, werden wir 19 Trillionen verlieren. Also, wir wollen alles hier. Zum Indo-Pacific. Dies ist ein integratives indo-pazifisches Konzept aus einem indonesischen Perspektiv. Siswo Pramono erklärte weiter, dass es drei Prinzipien der Zusammenarbeit im indonesischen Indo-Pacific-Konzept gibt, nämlich transparente, offene und inklusive Zusammenarbeit im Einklang mit dem internationalen Recht. Er sagte, dass Indonesien ASEAN weiterhin als die zentrale Rolle für die Entwicklung der Indo-Pazifischen Region nutzen wolle. Denn das Konzept zur Entwicklung des Indo-Pazifischen Gebietes ASEANs habe eine wichtige Bedeutung, damit ASEAN relevant bleibe und seine zentrale Rolle spiele. Außerdem diene dies dazu, die Fähigkeit von ASEAN in der Verwaltung der Änderung der globalen und strategischen Umwelt zu zeigen. Liebe Zuhörer des Sima Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.553,45 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.241,15 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.136 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan.
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute: Warum wird der 1. Juni als Geburtsdatum von Pancasila gewählt? Zum Thema. Die Marathonsitzung wurde vom 28. Mai bis 1. Juni 1945 vom Untersuchungsausschuss für die indonesische Unabhängigkeit BPUPKI durchgeführt. Zu der Zeit gab es 3 Personen, die über den Primärzustand erklärten. Sie waren Muhammad Yamin, Supomo und Soekarno. Am 1. Juni wurde der Begriff Pancasila 5 Prinzipien von Soekarno und von den Vorstandsmitgliedern eingeführt. Allerdings wurde die Formulierung des Inhalts dieses Pancasila später wie in der Jakarta-Charta diskutiert. Die Information über die Entstehung des Begriffs Pancasila selbst wurde in Soekarnos Rede erwähnt, in der über Pancasila als Staatsgrundlage gesprochen wurde. Dies war auch die Grundlage für die Herausgabe des Präsidentenerlasses Nummer 24 vom 2016, der von Präsident Joko Widodo zur Geburt von Pancasila herausgegeben wurde. Daher wird der 1. Juni auch als Nationalfeiertag festgelegt und der Umsetzungsprozess des Präsidialerlasses begann im Jahr 2017. Die Geschichte der Geburt von Pancasila selbst stammt aus dem Untersuchungskomitee für die Vorbereitung der indonesischen Unabhängigkeit BPUPKI, die in Chuo Sangi Inn-Gebäude in Jakarta durchgeführt wurde. In der holländischen Kolonialzeit wurde dies Volksrat genannt. Jetzt ist das Gebäude als Pancasila-Gebäude bekannt. BPUPKI selbst ist ein Gremium, das am 29. April 1945 von der japanischen Besatzungsregierung gegründet wurde. Dies ist einer der Ingenieure, die Sympathie und Unterstützung von den Menschen in Indonesien erhalten sollen, wo Japan den Menschen Indonesiens die Unabhängigkeit geben wurde. BPUPKI bildete das Komitee 9, dessen Aufgabe es war, die Staatsprinzipien und die Verfassung zu formulieren, die in den Text der Proklamation aufgenommen werden sollten. Bei der Formulierung von Pancasila durch das Komitee 9 war es unterschiedlich. Es gab Vorschläge von Muhammad Yamin und Supomo. Die Formulierung, die Soekarno zu dieser Zeit vorlegte, unterschied sich von der heute bekannten Ordnung von Pancasila. Die staatliche Grundlage, die Soekarno damals vorlegte, war folgende: Nationalität, Internationalismus oder Menschlichkeit, Konsens oder Demokratie, soziale Wohlfahrt und Glaube an den Allmächtigen. Aber schließlich wurde Pancasila in der folgenden Reihenfolge arrangiert: Glaube an die eine, gerechte und zivilisierte Menschheit, indonesische Einheit, Demokratie, die von Weisheit im Konsens und soziale Gerechtigkeit für alle Indonesier geleitet wird. Die Feier von Pancasila Geburtstag im Jahr 2018 unterstreicht das Thema Wir sind Pancasila, vereint, teilen, erreichen. Was bedeutet, dass Pancasila die indonesische Nation vereint und die jüngere Generation ermutigt, ein wohlhabendes Leben zu genießen, das Motivation zum Teilen bietet. Im Alter von 73 Jahren ist Pancasila kein junges Alter mehr. natürlich müssen die Haltung und der Geist von Pancasila, die in der jüngeren Generation existieren, wieder erweckt werden, um nicht zu verschwinden. Mit dem routinemäßigen Jahrestag der Geburt von Pancasila wird erwartet, dass Indonesien Jugendliche sensibler die Bedeutung von Pancasila als Staatsbasis des Indonesischen verstehen, das in der Lage ist, ein einheitliches Werkzeug der indonesischen Nation zu sein. Soweit Kommentar.
Historie zu Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart von 31. Mai. Wir beginnen mit dem 31. Mai 1910, der Gründung der Südafrikanischen Union. Die Südafrikanischen Union wurde 8 Jahre nach dem Ende des Burisch-Englischen Krieges zwischen den englischen und holländischen Immigranten gegründet. Nach der Eingliederung der Burenrepubliken in das britische Königreich entstand 1910 die Südafrikanische Union als selbstregiertes Dominion im britischen Commonwealth. 1926 erhielt Südafrika die faktische Souveränität, 1931 auch formal die gesetzgeberische Unabhängigkeit von Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestritt Südafrika mit dem System der Apartheid einen rassistischen Sonderweg, der erst nach 1989-90 überwunden wurde. 1961 schied das Land auf außenpolitischen Druck wegen der Apartheidspolitik aus dem Commonwealth aus und gründete die Republik Südafrika. Die erste demokratische Wahl fand 1998 statt. Willkommen zum 31. Mai 1970, der Weltmeisterschaft in Mexiko. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 war die 9. Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Fußballnationalmannschaft und fand vom 31. Mai bis zum 21. Juni 1970 in Mexiko statt. Sie ist die erste Weltmeisterschaft außerhalb Südamerika und Europa. Die Spiele der Weltmeisterschaft wurden in 5 Stadien in 5 verschiedenen mexikanischen Städten ausgetragen. Im Finale besiegte Brasilien Italien mit 4:1. Zum ersten Mal wurden Fußballspiele aus Lateinamerika live in europäischen Fernsehen gezeigt und erstmals wurden die Weltmeisterschaftsspiele in Farbe übertragen. Diese Weltmeisterschaft stand zum einen in Zeichen von Änderungen und Neuerungen im Fußball. Zu den Änderungen gehörte, dass zum ersten Mal Auswechselungen 2 Spieler pro Mannschaft und Spiel erlaubt waren. Da die FIFA Bedenken wegen der Belastung der Spieler bei großer Hitze und großer Höhe hatte. Premiere bei einem Weltmeisterschaftsturnier hatten außerdem die gelben und roten Karten. Die roten Karten kamen nicht zum Einsatz. Die Weltmeisterschaft 1970 gilt unter vielen Sportlern und Journalisten als einen der besten Turniere, da zu diesem Zeitpunkt viele heute noch legendäre Spieler auf dem Höhepunkt ihres Schaffens waren und das Spiel damit ein
auf ein höheres Niveau brachten. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 31. Mai, dem Welt-Nichtraucher-Tag. Im Jahre 1988 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation WHO die Resolution World Health Association WHA 42.19, die die Raucher ruft, am 31. Mai für 24 Stunden nicht zu rauchen. Diese Bewegung hat das Ziel, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Gefahr des Rauchens für die Gesundheit zu ziehen. Das Thema der diesjährigen Welt-Nichtraucher-Tages ist Tobacco and Heart Disease oder Tabak- und Herzkrankheit. Jedes Jahr sterben vermutlich 5,4 Millionen Menschen durch Tabakkonsum. Der Welt-Nichtrauchertag wird von Regierung, Gesundheitsaktivisten und Gesundheitsorganisationen unterstützt, aber auch von Rauchern, Tabakbauern und Zigarettenindustriellen abgelehnt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart vom 31. Mai. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema des Umwelt- und Forstministerium begleitet die Provinzregierungen beim Programm Indonesiens Säuberung vom Müll, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Regierung setzt sich zum Ziel, Indonesien im Jahre 2025 durch Reduktion um 30% und durch Müllentsorgung um 70% zu säubern. Das Ganze jedoch ohne die große Hilfe der Provinzregierungen bei der Müllentsorgung nicht erreichen. Das indonesische Umwelt- und Forstministerium fordert deshalb politisch weiter die Provinzregierungen, um die Maßnahmen und die Strategie zur Müllentsorgung von der Müllquelle bis zum Müllendprozess zu ergreifen. Dies sagte die Generaldirektorin für Verarbeitung von Müll, Abfall, giftige und gefährliche Stoffe PSLB3, Rosa Vivin Ratnawati, in ihrer Rede bei der Formulierung des Hinweises der strategischen provinziellen Maßnahmen Jakstrada zur Haushaltmüllverarbeitung im Gebiet von Kalimantan in Jakarta am Mittwoch, den 23. Mai 2018. Rosa Vivian zufolge muss die Provinzregierung das Dokument von Jakstrada formulieren. Dieses Dokument muss das Ziel und das Bemühen zur quantitativen Müllverarbeitung vorgeben. Darin sei auch das Programm zur integrierten Müllverarbeitung von der Müllquelle bis zum Müllplatz enthalten. Das Programm wird von allen provinziellen Organisationen durchgeführt. Jakstrada sollen einen Masterplan, der stufenweise bis zum 2025 erreicht werden könne, darstellen. Um die Durchführung von Jakstrada zu unterstützen, hat das Umwelt- und Forstministerium einen Ministerialerlass zur Formulierung der provinziellen Maßnahmenpolitik und Strategie zur Müllentsorgung festgelegt. Das Programm wird allen Provinzen, sowohl den Provinzregierungen als auch den Bezirksregierungen und Stadtverwaltungen dienen. Der Direktor für Müllverarbeitung, Nofrijal Tahar, sagte dazu, die Müllverarbeitung sei ein kleines Problem, wenn die Denkweise bei der Müllverarbeitung geändert würde. Der Müllhaufen müsse schon an der Quelle und zwar im Haushalt mit der Müllsortierung gelöst werden.
der sortierte Müll sei sehr einfach verarbeitet zu werden, sei dann umweltfreundlich und habe einen Wirtschaftswert. Das Programm zur Formulierung der Vorgaben Jakstrada zur Müllverarbeitung für das Gebiet Kalimantan war das zweite Beratungsforum. Vorher war das Programm in den Provinzen Bali, West- und Ostnusa Tenggara veranstaltet worden. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Hörer des Sima Indonesian Spirit von uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach West Nusa Tenggara zu reisen, um Parisian die Tanzkunst des Volksstammes der Sasa näher kennen zu lernen. So bleiben Sie bei uns des Sima Indonesian im RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Uber Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, es gibt viele Weisen der Männer, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Die Männer des Volksstammes Sasa in Lombok, der Provinz West Nusa Tenggara, beweisen ihren Mut und ihre Zähigkeit durch den Parisian Kampf. Zwei Männer tanzen diesen Tanz, dabei schlagen sie einander, um zu bestimmen, wer zwischen den beiden Männern der Stärkere ist. Parisian zählt zu einem der traditionellen Tänzen von Lombok. Dieser Tanz wurde anfangs von den Männern des Sasa-Volksstammes getanzt, um die Fähigkeit im Krieg mit dem sogenannten Penjalin, einem Rattanstab und einem dichten und harten Buffel-Hot-Schild genannt Ende zu trainieren. Die Vorführung dieses Tanzes diente auch dazu, Gott Regen zu bitten. Das Stil der Vorführung dieses Tanzes war also unterschiedlich, je nach vorhergehender Situation. Tradition Parisian wurde schon seit dem 13. Jahrhundert von den Männern des Sasa-Volksstammes ausgeübt. Man hielt sie für starke Männer, wenn sie beim Parisian Kampf gewannen. Die Kämpfer des Parisian werden Pepadu genannt. Die Jury dieses Kunsttanzes nennt man Pakembar. Die Bevölkerung in Lombok hält diesen Tanz für ziemlich heilig und er darf nicht willkürlich von jedem zu jeder Situation ausgeführt werden. Er muss von erwachsenen Sasa-Männern vorgeführt werden. Die Pepadus werden zufällig von der Pakembar aus der Menge der Zuschauer ausgewählt. Thank you. Zuhörer, es gibt bei diesem Präsentanz zwei Papadus und zwei Pakembars namens Sedi und Tegak. Die Pakembar Sedi sind die Schiedsrichter am Rand und die Pakembar Tegak sind Schiedsrichter in der Mitte. Diese haben die Aufgabe, den Kampf zu kontrollieren und die Kämpfer zu entfernen, wenn sie zu gefährlich werden. Die Pakembar haben auch die Aufgabe, die Bereitschaft, die Papadu-Kämpfer zu kontrollieren, um den Kampf oder Tanz zu erweitern und die Kämpfer aus der Menge der Zuschauer auszuwählen. Der Tanz Presian wird mit den traditionellen Musikinstrumenten aus Lombok, wie unter anderem Gong, Gendang, also Trommel, Rinci, Simbal, Kanjar und Flöte begleitet. Bei der Vorführung des Presian Tanzes trägt der Papadu keine Schutzkleidung, außer dem Schild aus Rattan. Die Papadu-Kämpfer tragen nur Hosen mit einem Tuch als Decke der Hose und ein Band am Kopf. Liebe Hörer, das war unser Bericht über den Presian, einer Tanzkunst des Sasak-Volksstammes. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen im gleichen Programm.
In Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Di Stimme Indonesien in Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Beim heutigen Programm werden wir Sie einladen, die Provinz West Java zu besuchen, um die sundanesische Sprache kennenzulernen. Liebe Zuhörer, die sundanesische Sprache wird im Gebiet der West Java Provinz, deren Größe von 35.000 Quadratmeter und deren Einwohneranzahl etwa 48 Millionen Personen beträgt, gesprochen. Bei der großen Population der Einwohner gehört die sundanesische Sprache zu einer der gesunden Sprachen. Wie Dr. Andes Tejo, der Leiter der Sprachenbehörde der Provinz West Java, erklärt, sehat.
Oh, bahasa Sunda masih apa namanya sangat-sangat sehat. Sangat sehat. Artinya penuturnya kan di atas.
Di Sundanese ist Sprache sehr gesund. Dies bedeutet, die Anzahl der Sprecher beträgt mehr als 5 Millionen. Bei dieser Menge ist die Möglichkeit des Aussterbens der Sprache noch niedrig. Aber wenn wir die Sprache nicht verteidigen, erhalten und bilden, wird sie allmählich aussterben. Deshalb hat die Sprachbehörde Westjavas entschieden, wir müssen die sundanesische Sprache weiterbilden und auch entwickeln. Liebe Zuhörer, die große Anzahl der Sprecher bewirkt nicht, dass die sundanesische Sprache noch ein Selbstläufer ist, wenn sie nicht aufrechterhalten wird. Das liegt daran, dass es auch noch andere Sprachen gibt, die von der westjavanesischen Bevölkerung verwendet werden.
Ya, ini yang dihadapi bahasa Sunda kan begini ya. Dalam budaya itu, termasuk bahasa itu kan ada budaya superior dan budaya
inferior. In der Kultur gibt es die hochgestellte und unterlegene Sprache. Wir müssen anerkennen, dass die vorherrschende Sprache Englisch ist, dann folgt Indonesisch. Die indonesische Sprache steht aber über den sundanesischen Sprache. Deshalb muss es eine Bilanz geben. Die Sprachregelung in den Behörden Westjava funktionieren in der Weise, dass wenn sie Indonesisch bei ihrer Anfrage die Priorität geben, sie die lokale Sprache Sundanesisch als Antwort bekommen. Anders ist dies natürlich bei Fremdsprachen. Aus diesem Grund muss die sundanesische Jugend ihre Identität mit der Nutzung der sundanesischen Sprache als alltägliches Kommunikationsmittel kennen. Wir müssen dies weiterhin so lassen. In unseren Schulen in Indonesien gibt es ein lokales Lehrfach. In den Grund-, Mittel- und Oberschulen ist es die sundanesische Sprache. Liebe Zuhörer, hier sind wieder einige Beispiele auf indonesischer Sprache. Emang oder auf Deutsch Onkel. Mang melikeun, kaufen. Pakaian, Kleidung. Ker, für. Barudak, Kinder. Liebe Zuhörer, hier ist ein Beispiel eines Satzes auf sundanesischer Sprache. Emang mang melikeun pakaian keur barudak. Emang mang melikeun pakaian keur barudak. Auf Deutsch, der Onkel kauft Kleidung für Kinder.
Di Steam Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voe@voenews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voeindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal Presenter Ihnen die religiöse Poplieder von dem Sänger Kitor Rolis. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Cinta yang Tulus oder Die ehrliche Liebe. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Cinta yang Tulus von Kitor Rolis. Der Sänger, der den vollen Namen Bangun Sukito hat, war ein Sänger, der Musikgruppe The Rollies, die in den 1960er Jahren bekannt war. Er beschäftigte sich nicht nur mit der Gruppe Rollies. Er war auch aktiv als Solosänger. Er hat schon 15 Alben, einschließlich das religiöse Album, veröffentlicht. Dieses religiöse Album hatte den Titel Kembali Padanya oder Zurück an Gott, das im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Das Lied Cinta yang Tulus, das von ihm gemeinsam mit der Gruppe Rollies vorgetragen wurde, steht im Album Kembali Padanya. Im Album mit dieser neuen Version hatte Gito Rollies eine Kollaboration mit der Gruppe Kiki. Die Lyrik des Liedes ist auch etwas anders. Dieses Lied erzählt über jemanden, der die Aufklärung bekommt, damit man wieder in die gute Richtung zurückkommen kann. Liebe Horrorfreunde, hören Sie nun das folgende Lied aus dem Album Kembali Padanya mit dem Titel Hanya Padamu Aku Bergantung oder Nur an dir hänge ich ab. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.